Hallo und herzlich willkommen zu Topline Talk. Alles, was das Management bewegt. In der heutigen Folge spricht Johann Thieme von Professor Rollen-Pastuch mit Dr. Gerhard Walter, Vorstandsvorsitzender der VR-Bank Mittelfranken-Mitte. Sie diskutieren die zentralen Herausforderungen und Erfolgsfaktoren für Regionalbanken. Von Ertrags- und Vertriebssteuerung über Preismanagement bis hin zu Digitalisierung und strategischer Positionierung. Dr. Walter gibt Einblicke, wie seine Bank sich im aktuellen Marktumfeld behauptet, welche Rolle eine klare Vertriebsarchitektur spielt und was aus seiner Sicht eine erfolgreiche Regionalbank in 5 Jahren auszeichnen wird. Außerdem sprechen Sie über Effizienz, die Grenzen der Digitalisierung und die Frage, wie sich die Branche insgesamt weiterentwickelt. Eine Folge für alle, die verstehen wollen, was Regionalbanken heute stark macht und welche Weichen jetzt gestellt werden müssen, um morgen erfolgreich zu sein. Auf geht's!
Ja, hallo und herzlich willkommen bei Topline Talk, alles, was das Management bewegt. Mein Name ist Johann Thieme, ich bin Senior Director bei Professor Rollen-Pastuch, leite hier den Bereich Financial Services und insofern freue ich mich besonders über unseren heutigen Gast, Dr. Gerhard Walter, Vorstandsvorsitzender der VR-Bank Mittelfranken-Mitte, einer durchaus großen und sehr erfolgreichen Genossenschaftsbank mit Hauptsitz in Ansbach, das ist in der Nähe von Nürnberg. Herzlich willkommen, Herr Dr. Walter.
Ja, herzlich willkommen, Herr Dr. Thieme. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf.
Ja, sehr schön. Ja, mögen Sie sich vielleicht zum Start kurz einmal selber vorstellen?
Ja, sehr gerne. Wie Sie schon angekündigt haben, mein Name ist Gerhard Walter und ich bin ein Gewächs dieses Hauses, kann man so sagen. Ich habe hier meine Lehre nach dem Abitur gestartet und bis heute bin ich dabei geblieben, darf Vorstandsvorsitzender dieser schönen VR-Bank Mittelfranken-Mitte sein. Das ist für mich auch so eine nicht nur berufliche Aufgabe, sondern eine Herzenssache, weil ich finde, das Genossenschaftswesen ist mit das schönste Unternehmertum, das es gibt. Deswegen mache ich das so auch von innen raus mit voller Motivation. Ich selber habe meinen Werdegang in dem Firmenkundengeschäft, da bin ich groß geworden, genommen und bin heute in unserem Haus vor allem für den Vertrieb und natürlich für das Firmenkundengeschäft verantwortlich.
Sehr schön. Ja, herzlichen Dank. Davon werden wir sicherlich einige Themen heute auch noch berühren. Vertrieb ist ja auch eines der Themen, die uns täglich umtreiben. Ja, wir haben den Podcast ein bisschen aufgeteilt in verschiedene Blöcke. Wir werden erstmal über Ihre Bank sprechen, dann über das Marktumfeld insgesamt, dann eben auch über das Thema Vertrieb, aber auch Preismanagement, Digitalisierung und dann nochmal einen kleinen Ausblick in die Zukunft wagen. Vielleicht fangen wir direkt mit Ihrer Bank an. Was würden Sie sagen, was zeichnet Ihre Bank aus? Was macht sie besonders?
Wir sind ja eine klassische genossenschaftliche Regionalbank. Was in dem genossenschaftlichen Banking entscheidend ist, Genossenschaftsbanken gehören ja ihren Mitgliedern. Wir sind also nicht vom Kapital dominiert oder von der öffentlichen Hand, sondern wirklich von der Privatwirtschaft. Das ist auch das, was Genossenschaftsbanken besonders macht und vor allem auch unser Haus. Wir sehen uns ganz klar als starken Impulsgeber für die heimische Wirtschaft. Also der regionale Wertschöpfungskreislauf ist uns sehr wichtig. Wir sind vor Ort, das heißt in der Region verwurzelt. Wir kennen dann auch unsere Kunden und deren Geschäftsmodelle, deren Entscheidungen und Überlegungen. Und das wiederum sind dann auch die Entscheidungen, die auf uns abfärben, wenn es um wirtschaftliche Entwicklung in der Region geht. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist uns durch diese regionale Nähe wichtig, dass wir eben der Partner der Kunden sind in allen Phasen. Also das heißt, wir sind da, wenn es gut läuft, wir sind aber auch dann da, wenn es nicht so gut läuft. Mhm. Wir sind durch Persönlichkeiten, die unser Haus auszeichnen, Ansprechpartner und versinken nicht in irgendeine Anonymität. Und das, glaube ich, ist etwas ganz Besonderes bei uns, was auch von unseren Mitgliedern und Kunden sehr anerkannt wird. Und deshalb ist ein ganz, ganz wichtiger Schwerpunkt, in unserem Geschäftsmodell die ganzheitliche Beratung, das heißt immer ausgehend von den Zielen und Wünschen unserer Kunden, finanzielle Lösungen aufzuzeigen, die wirklich dem Kunden weiterhelfen.
Ja, verstanden. Da will ich gerade noch mal nachfragen, wenn Sie sagen, Sie sind für den Kunden da, Sie sind vor Ort. Nun haben wir ja insgesamt in Deutschland im Moment herausfordernde Zeiten. Da würde mich interessieren, für Regionalbanken insgesamt ist das natürlich eine große, einerseits ein Vorteil, diese Nähe zum Kunden zu haben, auch das Vertrauen der Kunden. Andererseits könnte ich mir vorstellen, dass in solchen Zeiten Kunden eben auch teilweise preissensibler sind. Wie würden Sie das insgesamt bewerten? Ist das eine Zeit der Regionalbanken und des stärkeren Vertrauens? In der Krise wächst man zusammen oder wird es auch eher schwieriger?
Ja. Also ich bin ja in meinem Bankerleben schon in vielen Höhen und Tiefen dabei gewesen und bin jetzt im 26. Jahr Vorstand. Wenn ich jetzt so die aktuelle Situation und auch die Zeit ein bisschen im Vergleich setze, in der ich dabei bin, dann möchte ich Folgendes sagen. Immer in den schweren Zeiten sind die Regionalbanken der geschätzte Partner. Also eigentlich schwierige Zeiten, sagt das Sprichwort, sind gute Zeiten für gute Leute. Ich würde so sagen, schwere Zeiten sind die Stunde der Regionalbanken. Warum? Sie haben es angesprochen, Herr Dr. Thieme, in den vermeintlich guten Zeiten, da ist der Wettbewerb entscheidend, da wird dann auch oft um jeden Cent gefeilscht im Konditionenvergleich, im Wettbewerbsvergleich. Wir hatten das in dem Niedrigzinsumfeld der vergangenen Jahre gesehen. Heute sind wir in einer Situation, wo wir eine sehr, wie ich meine, herausfordernde konjunkturelle Krise haben, wo es darum geht, dass die Stabilität einer gesamten Volkswirtschaft abgesichert werden muss. Die Unternehmer haben die Verantwortung, nach vorne schauend ihre Geschäftsmodelle zu justieren, und die Banken haben die Verantwortung, diesen Prozess finanziell zu unterlegen und zu begleiten, also die Realwirtschaft mit Krediten zu versorgen. Und da glaube ich, ist es so, wenn Sie heute als Regionalbank, und das sehe ich ja in der Realität, wie es bei uns läuft, wenn Sie heute als Regionalbank der Partner Ihrer Kunden sind, dann weiß der Kunde das sehr wohl zu schätzen, weil jeder hat mal schwere Zeiten. Und dann braucht man jemanden, der diese Zeiten mit einem übersteht. Und wenn ich natürlich in der guten Zeit dieses Preishopping mache, ne, immer da das Billigste und hier wieder und den einen gegen den anderen ausspiele, dann ist es schwierig, in härteren Zeiten Partner zu haben, auf die man sich verlassen kann.
Ja.
Und deshalb glaube ich, dass die jetzige Phase wieder ein Stück weit, nicht nur in der Unternehmerschaft, sondern auch bei den Banken, die Spreu vom Weizen trennt. Und das müssen wir als Regionalbanken nutzen. Deswegen meine Meinung, herausforderndes Marktumfeld bedeutet auch eine gewisse Chance und Renaissance für regionale Banken, die Nähe nicht nur räumlich, sondern auch emotional zu Ihren Kunden zeigen.
Ja, das leuchtet ein. Haben Sie dort als Haus, auch in Abgrenzung jetzt vielleicht zu anderen Regionalbanken, auch noch Alleinstellungsmerkmale? Oder würden Sie sagen, das ist generell jetzt die Zeit der Regionalbanken? Oder haben Sie als Haus, wie gesagt, noch besondere Stärken, die Sie dort in der Krise einfach nutzen können?
Ja. Also es muss natürlich immer jedes Haus für sich selber entscheiden, wie man sich positioniert. Wir selber für uns, für Abank Mittelfranken Mitte, sehen hier ganz, ganz klare USPs und Stärken, die wir auch am Markt zeigen und umsetzen. Und zwar sind das folgende. Das eine ist, dass wir ganz klar über die ganzheitliche Beratung und die Begleitung unserer Unternehmen, ich beziehe es jetzt mal auf die Unternehmerschaft, aber es gilt im Privatkundensektor genauso, unterwegs sind. Das heißt, ganz konsequent von den Bedarfen der Kunden her analysieren, was sind die Themen, die Unternehmen und die Kunden betreffen, und wie können wir hier genossenschaftliche Lösungen aufzeigen. Das macht bei uns im Haus auch sehr viel aus, wenn es um Investitionen in Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter geht, wenn es um Schulung, um Qualifikation geht. Ich glaube, dass das schon eine Besonderheit ist, die eben über das klassische Finanzangebot oder Produktangebot hinausgeht, weil wir eben nicht über die Produkte kommen, sondern immer über das Problem, das der Kunde hat, und dann daraus ableiten, wie können wir ihn begleiten, wie können wir ihm helfen.
Ja.
Das Zweite, wo wir für unser Haus ein echtes Alleinstellungsmerkmal sehen, das ist, dass wir versuchen, gezielt Die Veränderung, die momentan in der Wirtschaft stattfindet. Mhm. Geschäftsmodelle von Unternehmen müssen überprüft werden. Es ist auch in gewissen Bereichen eine Marktbereinigung zu sehen, dass wir diese Dinge sehr proaktiv begleiten. Das heißt, wir gehen aktiv auf die Unternehmen zu. Wir bieten über verschiedene Formate Begleitung bei diesen Veränderungsprozessen und versuchen so einen Beitrag zu leisten, dass starke Unternehmen in der Region eine Zukunft haben und auch gleichzeitig die Menschen, die hier in der Region leben, wirtschaftlich eine Perspektive haben. Dazu nutzen wir natürlich auch unsere Vernetzung in der Region. Wir bringen Geschäftspartner zusammen. Wir bringen Interessen zusammen. Wir agieren als genossenschaftliche Bank wie eine Plattform, wie ein großes Netzwerk, mhm. wo, weil wir eben so viel wissen, wo Menschen oder Unternehmen, die einen Bedarf haben, ein anderer hat ein Thema, wo er den Bedarf decken kann, zusammenkommen. Das ist auch etwas sehr Besonderes unserer Bank, weil wir dadurch natürlich wieder in der Region Wertschöpfungsketten erzeugen können. Und deshalb glauben wir, dass wir hier speziell den genossenschaftlichen Förderauftrag, von dem wir herkommen, der unsere DNA ist, sehr stark, sehr individuell und auch sehr zielführend für die Menschen in der Region umsetzen. Das sind ein paar so Schlaglichter, Dr. Thieme, wo ich sage, hier heben wir uns ab. Mhm. Wir legen viel Wert darauf, dass wir auch Trends erkennen, dass wir Themen, die für die Zukunft der Region relevant sind, rechtzeitig aufnehmen und uns dann frühzeitig darum kümmern, Lösungen für solche Themen zu entwickeln, auch neue Geschäftsfelder. Ich mache mal ein Beispiel auf. Ja. Thema erneuerbare Energien spielt bei uns in der Region eine große Rolle. Mhm. Unser Haus war eine der ersten Genossenschaftsbanken in Deutschland, die selber Energiegenossenschaften gegründet haben, die Aha. sich die Expertise aufbauen konnten in allen erneuerbaren Energien. Und heute sind wir anerkannter Partner, wenn es um Finanzierungen und ganzheitliche Begleitung von solchen Projekten geht. Und das sind eben solche USPs, die man sich natürlich nur mit einem sehr langen Vorlauf aufbauen kann, haben wir getan und glauben wir, dass auch für die Zukunft ein ganz wichtiger Weg ist, als Bank eben einen Schritt weiter zu gehen, als nur sozusagen das aufzunehmen, was einem angetragen wird, sondern ganz aktiv zu schauen, wo können wir in Themen reingehen, die in der Zukunft relevant werden.
Ja, das Netzwerk nutzen, Verbindung schaffen, Zusammenhänge einfach erkennen. Ja,
ja genau.
Sehr schön. Ja, das klingt insgesamt nach einer sehr gut aufgestellten Bank. Lassen Sie uns jetzt nochmal einen Blick insgesamt auf das Marktumfeld und auch das Makroumfeld werfen. Sie haben ja schon gesagt, die Krise tendenziell eine gute Gelegenheit, das Vertrauen auch in die Kundenbeziehung zu stärken oder die Kundenbindung zu intensivieren. Jetzt haben wir noch andere Makroentwicklungen. Die Zinswende 2022, ich glaube, kann man relativ klar sagen, in Summe sicherlich gut für die Banken in Deutschland. Jetzt ist es wieder in die andere Richtung gegangen, aber noch nicht so stark. Dann haben wir aber insgesamt auch einen relativ starken Wettbewerb. Wenn man sich jetzt die Neobanken anguckt, die teilweise auch in FK-Themen reingehen, noch recht detaillastig sind, aber es dreht sich so ein bisschen. Dann haben wir die Kostensituation insgesamt. Personalkosten sind natürlich auch bei Banken Thema. Wie beurteilen Sie insgesamt dort das Umfeld, wenn wir uns jetzt mal diese drei Herausforderungen anschauen, Zins, Wettbewerb, Kosten, wie sehen Sie das?
Ja, es sind genau die drei Themen, die uns total umtreiben, Herr Dr. Thieme. Es ist, wenn man mal das Thema Zins und Wettbewerb anschaut, sind wir ja immer noch so in Deutschland in der Situation, auch im Regionalbankenmarkt, wo sehr viel Wettbewerb dann vermeintlich über den Zins ausgetragen wird. So nach dem Motto, wir schauen dann, am Ende ist eine Finanzdienstleistung ja austauschbar. Wer ist dann der Billigste? Und mit dieser, so kenne ich schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten, mit dieser Haltung ist man seitens den Banken oft im Innenleben so unterwegs, dass man das dem Kunden schon unterstellt. Also der Kunde wird ja da so vergleichen und viele tun das auch, ist ja in Ordnung. Aber ich sehe speziell bei dem aktuellen Umfeld Zins und Wettbewerb Folgendes. Wie Sie sagen, wir sind momentan an einem Punkt, wo die Zinsentwicklung zunächst für die Banken ganz vernünftig ist. Nach dem Minuszinsniveau sind wir heute wieder in der normalen Zinsstrukturkurve. Was wir, glaube ich, tun müssen und was in unserem Umfeld entscheidend ist, wir müssen rauskommen aus dieser Vergleichbarkeit, dieser Zinsdiskussion im Wettbewerbsumfeld, sondern wir müssen den Nutzen der langfristigen Begleitung bieten. Das, was ich vorhin schon mal angedeutet hatte, dass wir, wenn ich einen Kunden ganzheitlich begleite, verschiedene Phasen habe. Und ich mache mal das an ein paar so einem kleinen Beispiel deutlich. Ich erlebe das ja auch in meinem Umfeld. Ich bin ja ehrenamtlich tätig in der Genossenschaftsorganisation. Ja. Darf ja auch in Aufsichtsräten und verschiedenen ehrenamtlichen Mandaten der genossenschaftlichen Gruppe tätig sein und habe in der letzten Zeit auch in schwierigeren Fällen Engagements sehen können, wo wir ganz deutlich gespürt haben, dass die wirtschaftliche Situation eine Entwicklung nicht immer in den Konditionen adäquat abgebildet wird, die man irgendwann mal vereinbart hat. Mhm. Also ich mache eine Finanzierung in der guten Zeit und irgendwann entwickelt sich das anders. Und dann bin ich natürlich schnell in einem Dilemma, weil ich als Bank nicht mehr die Risiken, die ich jetzt trage, in der schwierigen Zeit vergütet bekomme, weil ich ja in der guten Zeit was anderes verabredet habe. Und da müssen wir heute neu denken. Und deswegen lege ich da viel Wert drauf und versuche das auch bei uns zu umzusetzen, dass ich sage, wenn wir als Bank Unternehmen begleiten, dann ist es wichtig, dass die Konditionengestaltung genauso atmet wie die Entwicklung eines Unternehmens. Wenn sich die Dinge sehr gut entwickeln, dann ist weniger Risiko zu tragen, das man dann auch nicht bezahlen muss. Wenn sich die Dinge schlecht entwickeln, dann muss man hier auch eine entsprechende Vergütung haben. Und da ist es meiner Meinung nach wichtig, dass die ganze Bankenlandschaft hinkommt, dass man aus diesem Zinswettbewerb, Zinsumfeld rauskommt und deshalb auch diese Frage des Zusammenhangs Zins und Wettbewerb, der sich oft über diese Schiene abspielt, für uns als Bank ganz klar, wir gehen unseren eigenen Weg, indem wir sagen, wir bepreisen angemessen für beide Partner, für den Kunden, für die Bank, dass es der jeweiligen wirtschaftlichen Situation Rechnung trägt. Und damit fahren beide langfristig am besten, weil es eine faire Partnerschaft ist. Da versuchen wir uns ein Stück weit von diesem aktuellen Umfeld unabhängiger zu machen. Auf der Einlagenseite ist es so, dass ein knallharter Zinswettbewerb herrscht, weil die Banken brauchen alle Einlagen.
Ja.
Auch hier muss man kreative Wege finden, aus meiner Sicht. Wir tun das, um seine Produkte so zu straffen, dass man in der Lage ist, die Zinskosten angemessen zum Kreditwachstum sich auszusteuern. Das sind manchmal auch unpopuläre Entscheidungen, die man da treffen muss. Man kann es nicht jedem recht machen, aber ich glaube, wenn alle Banken sich auf die Chancen konzentrieren, die sich bieten, dann wäre wahrscheinlich der eine oder andere Wettbewerb, der sich gerade dann immer mit den Online-Banken abspielt, mit den Direktbanken, wäre wahrscheinlich nicht ganz so im Vordergrund, wie das oft dann auch medial aufgebaut wird.
Ja.
Bei den Kosten ist es so, dass wir ganz klares Kostenmanagement betreiben müssen. Meines Erachtens eine ganz wichtige Vorstandsaufgabe für eine Regionalbank. Es geht darum, Produktivität zu verbessern, Kosten zu reduzieren. Das ist zum einen das Thema Fixkostendegression durch Wachstum. Das ist ganz wichtig. Und wenn man das, was ich gerade angedeutet hatte, durch eine vernünftige Zins- und Vertriebspolitik des Wachstums sich auch angemessen bepreisen lässt, dann hat man hier einen Effekt. Und die zweite Kostenposition oder Kostenthematik, die sehr wichtig ist, ist, dass wir KI, dass wir Digitalisierung nutzen, um bestimmte Tätigkeiten, die nicht unbedingt von Menschen gemacht werden müssen, auf Maschinen zu verlagern, dadurch die Menschen für Beratungstätigkeiten freimachen. Dann können die Kunden beraten, also das heißt mehr an der Einnahmenseite arbeiten und ich kann an der Kostenseite mehr standardisiert vorgehen. Das ist ein Effekt, der hart ist in der Umsetzung, der viel Arbeit erfordert, aber der meines Erachtens unerlässlich ist. Und deswegen glaube ich, wenn man diese drei Themen Zins, Wettbewerb, Kosten anschaut, sind wir momentan an einem Punkt, wo man für Genossenschaftsbanken, für regionale Institute gute Chancen hat, in den nächsten ein, zwei Jahren viel zu machen, wenn man es eben mit der Konsequenz angeht, die dann da dabei auch erforderlich ist.
Ja, Ja, sehr, sehr interessante Einblicke. Das ist im Grunde auch eine ganz schöne Überleitung zum Thema Digitalisierung und Effizienz. Sie haben das Thema Kosten und Kostensenkung durch KI eben schon angesprochen. Wie würden Sie das bewerten? Wie digital aufgestellt ist Ihre Bank heute und welche Rolle spielt KI? Vielleicht können Sie dort ein, zwei konkrete Beispiele bereits nennen.
Also die Digitalisierung, Herr Dr. Thieme, ist natürlich bei uns in der genossenschaftlichen Welt, auch bei uns im Haus, unterschiedlich ausgeprägt. Also es gibt Themen, wo ich sage, wie die Online-Banking-Systematik, die Apps, mobiles Bezahlen oder das neue Verfahren wie Wero. Das sind Themen, da sind wir, glaube ich, in der genossenschaftlichen Bankengruppe sehr gut aufgestellt. Da haben wir gute Tools. Leider ist es in der Öffentlichkeit nicht jedem bekannt. Deswegen mache ich da auch immer wieder Werbung dafür. Da sind wir sehr stark. Aber insgesamt die Digitalisierung in Genossenschaftsbanken und auch in unserem Haus, ich rede ja hier über das von mir mitgeführte Haus, müsste nach meinem Dafürhalten weiter sein. Ich mache mal so Beispiele mit der KI. Wir setzen KI ein, jetzt bei Gesprächsvorbereitungen zum Beispiel oder im Kundendialogsender oder auch bei internen Prozessen. Wir sind zum Beispiel jetzt dabei, das gesamte Protokollwesen auf KI umzusetzen. Und das sind Punkte, da wäre ich ganz schon weiter. Oder auch im Bereich Firmenkundenunterstützung im Background würde es nach meiner Einschätzung noch mehr Möglichkeiten geben, KI zu nutzen. Aber da sind wir natürlich rechtlich und aufgrund von, wo steht der Server, noch an dem Punkt, wo wir bestimmte Entscheidungen treffen müssen, um Dinge, die technisch machbar wären, auch rechtlich ermöglichen zu können. Aber es wird ein Thema sein, wo wir die nächsten 2, 3 Jahre sehr, sehr viel verbessern und vereinfachen werden.
Also wenn ich das richtig verstehe, es gibt dann häufig noch keine zentral vorgegebene Lösung, die Sie einfach anschließen können per Plug and Play, sondern Sie müssten dann Ihre eigene Lösung bauen. Und das ist natürlich eine größere Herausforderung, das alles zu testen und live zu schalten, als wenn es einfach, ich sag mal, von der Stange kommt.
Ja, genau. Ja, ist so. Aber dennoch sind sehr viele Genossenschaftsbanken dabei. Es gibt verschiedene Standalone-Lösungen, die man auch gegenseitig austauscht. Und so glaube ich, nimmt jetzt dieses Thema die nächste Zeit sehr viel Fahrt auf. Und dann werden die Genossenschaftsbanken in dem Segment KI nochmal einen gewaltigen Sprung nach vorne machen.
Ja, ich glaube auch, da sind große Potenziale, sicherlich auch in den Themen Vertrieb, ja, Vertriebsvorbereitung haben Sie angesprochen. Welches Produkt
Ja.
biete ich dem Kunden als nächstes an? Churn Management, Price Management, da kann man sicher sehr viel machen. Genau, ein Thema, was mir natürlich am Herzen liegt, sozusagen qua Rolle Vertrieb und Preismanagement, vielleicht können wir da auch noch einen kurzen Ausflug hin machen. Wie stellen Sie als Organisation sicher, dass der Vertrieb bei Ihnen auch in so einem volatilen und herausfordernden Umfeld ja, effektiv arbeiten kann? Worauf kommt es dabei besonders an? Was würden Sie sagen?
Ist tatsächlich ein ganz wichtiger Aspekt, weil sich ja momentan aufgrund der konjunkturellen Entwicklung auch das eine oder andere an Aufgaben für Berater ergibt, was in den letzten Jahren eher untergeordnet war. Ich glaube, es sind drei entscheidende Faktoren. Das allererste für einen guten funktionierenden Vertrieb ist ein starkes Selbstmanagement eines jeden Mitarbeiters. Das hört sich jetzt trivial an, aber da fängt es an. Wie strukturiere ich meinen Tag? Wie plane ich meine Termine, Vorbereitung, Nachbereitung? Wie kümmere ich mich darum, dass ich meine Anzahl von Kundenterminen pro Woche auch tatsächlich habe und durchführe? Also das ist etwas ganz Wichtiges. Ich erlebe es oft, ist fast, kann man fast eine Regel draus machen. Sie sehen oft am Selbstmanagement dann abgebildet, wie am Ende auch der Erfolg ist. Und deswegen ist es für uns im Haus etwas ganz Wichtiges. Wir arbeiten sehr intensiv daran, gutes Selbstmanagement der Mitarbeiter, regelmäßige Schulungen und Trainings zum Thema Eigenorganisationsstruktur. Dazu kommt auch die professionelle Nutzung der Tools, mit denen wir arbeiten, dass nicht jeder hier so macht, was er Lust hat, sondern es gibt eine klare Linie und in der wird gearbeitet und dann erspart man sich sehr, sehr viele Diskussionen und Komplexitäten. Das zweite, genau, das ist so das Erste. Das Zweite, was sehr wichtig ist, ist eine sehr gute, klare Kundensegmentierung und Beraterstruktur. Wie viele Kunden in welcher Qualität betreut ein Berater? Berater, damit Sie genau planen können, wie viele Termine macht er und natürlich, welche Themen bespricht er auch. Ist ein Individualkunde, ist es ein Standardkunde? Das bedeutet ja eine unterschiedliche Betreuung. Also diese Strukturen müssen klar gegeben sein, damit wir einen einheitlichen Vertrieb machen können. Und das Dritte, was sehr wichtig ist, sind natürlich klare, potenzialorientierte Zielplanungen, wo wir wissen, das ist anspruchsvoll, aber gut erreichbar mit gutem Selbstmanagement und mit guten Strukturvorgaben. Und damit habe ich die Erfahrung gemacht, ist ein langfristig erfolgreicher Vertrieb gut möglich. Und es ist auch gut möglich, Freude bei der Arbeit und trotzdem eine hohe Leistungskultur in Einklang zu bringen. Das sehe ich auch für die Zukunft des Vertriebs als sehr wichtig an, neben der fachlichen und persönlichen Kompetenzentwicklung der jeweiligen Berater. Die müssen natürlich ihr Handwerkszeug beherrschen.
Ja, definitiv. Also Selbstdisziplin und gute Prozesse höre ich daraus.
Ja.
Das Thema Pricing, was uns ja auch besonders umtreibt. Mhm. Wie ist das in Ihrem Hause insgesamt aufgestellt? Welche Maßnahmen ergreifen Sie beispielsweise, um dieses wichtige Thema kontinuierlich zu bespielen?
Ja, also das Thema Pricing nimmt mittlerweile einen bedeutenderen Stellenwert ein als früher. Das ist auch ganz klar, das hat einen Hintergrund, weil wir andere Kostenstrukturen haben in den Grundkosten aufgrund beispielsweise Bankenaufsicht, aufgrund Regulatorik. Wir sind heute mit ganz anderen Grundkosten konfrontiert. Das heißt, ich muss natürlich auch meinem Kunden dann vermitteln, warum ich an der einen oder anderen Stelle ein anderes Pricing fahren muss. Wenn man denkt, was wir vorhin zu dem Thema Wettbewerb und Zinsen und so weiter gesagt haben, Herr Dr. Thieme, schließt sich ja da in gewisser Weise ein Kreis. Und in unserem Haus war es auch lange so, dass man gesehen hat, man kommt eigentlich mit, in Anführungszeichen, pauschalen Preisen ganz gut durch. Die Zeiten sind vorbei. Ich sehe im Pricing zwei Themen, die wir auch versuchen, konsequent umzusetzen. Das eine ist das Thema Individualisierung nach Komplexität und Risikogehalt der Geschäfte. Und das zweite ist, eine Grundstruktur im Pricing zu finden, die dem Geschäftsmodell der Bank entspricht. Und hier haben wir jetzt in der letzten Zeit, und da bin ich sehr froh drum, wir haben einen guten Strategiekoordinator und sehr gute Leute im Controlling. Und die haben damit begonnen, mal eine Analyse zu fahren. So haben wir begonnen. Vereinnahmen wir überhaupt am Point of Sale die Konditionen, die wir fürs Risiko brauchen? Passt es? Bepreisen wir risikogerecht? Dann haben wir festgestellt, dass sehr viel pauschal läuft, aber eben einfach die Strukturen und die Regelungen, die wir haben, diesem Anspruch nicht genügt. Und dann gingen wir weiter und haben eben aufgrund der Nachkalkulation von vielen Einzelgeschäften herausgefunden, an welchen Stellschrauben wir drehen müssen, um erstmal eine Margen durchzuholen, die wir auch benötigen. Das war so der Einstieg. Und dann sind wir weitergegangen und haben Schritt für Schritt unsere ganzen Pricings angeschaut, die wir haben, und haben auch mal geschaut, was wir denn so tun und was nicht bepreist wird oder was wir denn so für Leistungen erbringen, die in der Vergangenheit uns keine Kosten verursacht haben, aber mittlerweile kosten die uns Geld. Also auch hier Beispiel, wenn Sie bei einem Kunden eine Sondertilgung zulassen, dann ist es halt eine Option, die Sie dem Kunden gewähren, die Sie in Ihren internen Rechnungen entsprechend unterlegen müssen. Nach außen hin wird es nicht bepreist, für den Kunden ist das ein Geschenk. Sagt er, na klar, das nehme ich mit. So, und da muss man drüber reden. An so einem kleinen Beispiel, glaube ich, wird es ganz deutlich, verschenken wir das dann weiterhin oder müssen wir damit anfangen, Dinge, die uns Geld kosten, jetzt auch diese Kosten umzulegen. Und so sind wir Schritt für Schritt in das Pricing reingekommen. Heute sind wir an einem Punkt, wo wir sagen, dank eben auch unserer Leute, die wir in der Strategieabteilung haben, wir schauen uns regelmäßig in einem Regelkreislaufverfahren einmal im Jahr die Themen an. Und analysieren dann, wo wir glauben, dass wir Pricing-Herausforderungen haben, reden dann darüber, können wir das intern lösen oder brauchen wir externe Unterstützung und holen uns die dann situativ dazu, indem wir sagen, wir haben hier ein Thema, da wollen wir ran und dann gibt es ein Projekt mit einem klaren Ziel und dann wird es auch so umgesetzt. Wir sind jetzt auch dazu übergegangen, dass wir einfach versuchen, ein bisschen ein Netzwerk aufzubauen, zu partnern, auch zu anderen Häusern, die beim Thema Pricing Erfahrungen gemacht haben, wo wir sagen können, das ist hier gut gelaufen, das könnte auch für uns ein Thema sein, wie wollen wir damit umgehen, wie positionieren wir uns. Also es wird aus meiner Sicht auch in der nächsten Zeit noch eine größere Rolle spielen, als es in der Vergangenheit war. Mir ist es auch ein Anliegen, dass wir es schaffen, unabhängig von Wachstumsraten trotzdem Tragsituationen für uns zu erreichen, die durch angemessenes Pricing entstehen, damit wir ein bisschen unabhängiger werden von bestimmten Konjunkturzyklen.
Ja, definitiv. Ja, also das beobachten wir auch, dieses Thema Zusammenarbeit von Regionalbanken auf konzeptioneller Ebene, das muss ja auch gar nicht immer tatsächlich auch in einer Fusion münden, sondern dass man sich tatsächlich erstmal austauscht. Das ist insgesamt noch nicht so stark entwickelt, wie es sein könnte. Da werden häufig dann Räder neu erfunden, was so gar nicht unbedingt nötig ist. Ja, definitiv. Sehr schön. Dann lassen Sie uns kurz noch einen Ausblick auf die Zukunft werfen und dann kommt noch ein kurzer Abschluss. Ja, was ist aus Ihrer Sicht die erfolgreiche Regionalbank in 5 Jahren? Was macht so eine Regionalbank aus? Was meinen Sie?
Ich sehe ein ganz stark ausgeprägtes Kundengeschäft, das sich stark auf ein mittelständisches Firmenkundengeschäft konzentriert, das im Privatkundenbereich mit einem ganzheitlichen Ansatz, der vor allem um Zukunftsvorsorge geht, der vor allem um Vermögensaufbau geht, konzentrieren wird. Das ist das, was ich hier auf der Kundenseite sehe. Und ich sehe im Innenbereich sehr schlanke Abteilungen, wo es sehr viel automatisiert ist und dadurch eine hohe Kosteneffizienz umgesetzt ist. Ich sehe für erfolgreiche Regionalbanken im Genossenschaftssektor auch eine bestimmte Grundgröße immer mehr kommen, weil wir einfach eine Grundlast in den Kosten und auch in der Regulatorik haben, sodass ich glaube, dass schon und vor allem auch über die Mitarbeiterschaft, dass sich über die Mitarbeiterschaft, über die Qualifikationen der Leute, junge Leute wollen weiterkommen, die wollen Karriere machen, die wollen auch Kombi-Studium machen, die wollen in verschiedene Berufe reingehen. Ja, wenn ich jetzt in unser Haus schaue, wir bilden jetzt 6 Berufsbilder aus mittlerweile, aber halt mit verschiedenen Universitäten. Sie werden die Themen haben wie Programmierer, KI, Digitalisierung, wo sie neue Berufsfelder reinbringen. Da, glaube ich, braucht man eine bestimmte Grundgröße, um sowas darstellen zu können, um sich auch Investitionen dann leisten zu können. Und deswegen sehe ich für eine erfolgreiche Regionalbank da in 4 bis 5 Jahren genau an diesen Punkten die entscheidenden Effekte.
Ja, Grundgröße heißt für mich, die Fusionswelle wird ein Stück weiter rollen. Die ganz kleinen Genossenschaftsbanken werden es extrem schwer haben. Wir sind jetzt bei 670 sind es, meine ich, deutschlandweit. 30, 40 Fusionen pro Jahr ist so das Tempo gewesen im Schnitt. Wie sehen Sie das? Geht das so weiter?
Ja, das Tempo hat ja jetzt abgenommen. Ja. Das hängt sehr stark mit der Zinsspanne zusammen, weil durch die gestiegene Zinsspanne natürlich der Ertragsdruck nicht ganz so da war wie zu Zeiten von Minuszinsphasen. Deswegen ist jetzt das Fusionstempo ein bisschen langsamer. Auch müssen die Häuser, die fusioniert haben, natürlich sich wieder finden. Unternehmenskultur, neue Größe, Strukturen. Ich glaube aber, dass in mittelfristiger Zeit wieder eine Welle kommen wird. Die wird diesmal getrieben sein, erstens durch die Kreditrisiken, die ja aufgrund der aktuellen Entwicklung konjunkturell bedingt zunehmen werden. Die werden getrieben sein durch weiterhin harten Fachkräftemangel im Bankensektor. Das ist meines Erachtens eine hohe Engstelle und auch ein Stück weit durch die ganzen Entwicklungen, die jetzt mit der Weiterentwicklung der Wirtschaft zu tun haben und ein Stück weit mit der Regulatorik. Deswegen glaube ich schon, es wird weiter Fusionen geben und es wird weiter immer mehr Institute geben, die in einer Range zwischen 5 und 10 Milliarden Euro Bilanzsumme liegen werden. Das ist das, was man oft beobachtet, dass diese Größenordnung immer mehr zuwächst. Ich glaube auch, dass das viel damit zu tun hat, weil das so eine Größenordnung ist, wo man dann schon sehr, sehr viel machen kann an komplexem Geschäft, an auch großen Volumina, wo man ein interessanter Player ist für gehobenen Mittelstand. Und andererseits ist es eine Größenordnung, die man doch noch als regionale Genossenschaftsbank mit einer gewissen Überschaubarkeit gut zeigen kann. Deswegen glaube ich, könnte der Trend ein bisschen in die Richtung gehen in den nächsten Jahren.
Ja, sweet spot. Ja, teile ich durchaus die Einschätzung. Sehr schön. Ja, dann lassen wir uns noch zum Abschluss kommen. Sie haben vieles schon genannt, Genossenschafts-DNA, dass Sie im Grunde aus dieser Welt kommen, sich dort auch sehr wohlfühlen. Trotzdem nochmal die Frage, was motiviert Sie, morgens aufzustehen, in Ihre Bank zu gehen? Was ist Ihre persönliche Motivation an Ihrer Aufgabe?
Das ist eine tolle Frage zum Schluss. Ich habe es ja zu Beginn schon gesagt, Dr. Thieme, ich komme ja aus dieser Genossenschaftswelt von der Pike auf. Und was mich immer fasziniert hat, ist dieses Wirtschaft, die dem Menschen Nutzen stiftet. Wir sind verantwortlich für eine Wirtschaft, die nicht um ihrer selbst willen irgendwas betreibt, sondern am Ende geht es darum, Menschen einen Nutzen zu stiften. Meine Motivation, mein Motto, was ich immer in die Bank reintrage, ist, was wäre morgen, wenn es uns nicht mehr gäbe? Würde dann den Menschen etwas fehlen? Und wenn die Antwort nein ist, dann haben wir ein richtiges Problem. Ja. Und deswegen ist so meine Motivation, ich möchte eigentlich aus dieser Genossenschaftsbank, aus der VR-Bank Mittelfranken-Mitte, für die ich mitverantwortlich bin, ein Institut formen, das genau diesen genossenschaftlichen Gedanken in einer modernen Form, in einer zeitgemäßen und zukunftsmäßig orientierten Form lebt und umsetzt und einfach ein Zugpferd ist in der Region für starke wirtschaftliche Entwicklung, für starke wirtschaftliche Wertschöpfungsketten. Und das ist das, was mich jeden Tag motiviert, sowohl im Innenverhältnis, die Bank so aufzustellen, dass das gelingt, aber auch im Außenverhältnis dann die Attraktivität bei den Menschen zu erzeugen, dass sie mit einem ganz guten Gefühl sich auf uns als ihr Finanzpartner einlassen können. Und das ist einfach so in dieser unternehmerischen Verantwortung, auch als Vorstandsvorsitzender einer solchen Bank wirken zu dürfen und Dinge gestalten zu können, das ist für mich eine tolle Motivation, das jeden Tag neu zu machen. Und interessanterweise steigt die Motivation, kann man sagen, immer wieder neu mit den Chancen oder auch mit den Herausforderungen oder durchaus auch in Niederlagen, die es ja auch bei mir und auch in unserem Unternehmen gibt, zu sagen, komm, lass es uns morgen noch ein Ticken besser machen und zu sehen, dass das ankommt, dass das auch eine Response findet. Das ist so für mich eine Antriebsfeder, die mich unheimlich dynamisch werden lässt.
Schön. Ja, also das klingt sehr, sehr glaubwürdig, sehr ehrlich, auch sehr authentisch. Wenn Sie jetzt trotzdem sich nochmal, diese Frage stellen wir immer traditionell zum Abschluss, in eine andere Rolle hineinversetzen müssten. Sie sind jetzt nicht mehr Vorstandsvorsitzender einer Bank, sondern etwas komplett anderes und dürften das für einen Tag übernehmen. Was wäre das? Vielleicht eine ganz andere Herausforderung.
Das ist natürlich eine gute Frage. Also da habe ich zwei Antworten drauf. Die eine ist, als Firmenkundenvorstand bin ich ganz viel in Unternehmen. Und ich bin am liebsten in Unternehmen, wo man Wertschöpfungsketten sieht. Und das würde mich schon mal faszinieren zu sagen, auch in einem richtigen Industriebetrieb, in einem Unternehmen, in einem Großbetrieb Verantwortung zu übernehmen, wo Dinge entstehen, die man dann auch anfassen kann. Einfach was Ähnliches wie das, was ich jetzt mache, nur halt in der Realwirtschaft. Aha. Sowas wär durchaus was Faszinierendes, was ich mir mal gut vorstellen könnte und wo ich glaube, dass das auch irgendwie noch einmal einen Horizont geben würde in einem Bereich, den ich jetzt so nicht habe. Ja. Genau, und jetzt was ganz anderes, weil Sie gefragt haben, wenn ich mal was ganz anderes machen würde. Als ich in jungen Jahren vor meiner Berufsentscheidung stand, hatte ich zunächst eine andere Überlegung, und zwar hätte ich eigentlich fast Theologie studiert. Aha. Und wäre Pastor geworden. Das hat sich dann anders ergeben. Aber das wäre die Alternative zu sagen, wenn jetzt mal wirklich in einen ganz anderen Bereich, auf eine ganz andere Ebene gehen würde, dann würde ich noch mal eine Gemeinde übernehmen und deren Pastor sein.
Ja, Ja, ich finde, das sind zwei sehr schöne Antworten. Ja, die eine sehr praxisnah und mit direktem Bezug dann zu Ihrer Bank und die andere wirklich in eine völlig andere Richtung, in die spirituelle Richtung, die sicherlich dann auch nochmal andere Herausforderungen mit sich bringt. Ja, schöne Antworten. Herzlichen Dank. Ich fand, es war ein sehr gutes Gespräch. Ich habe sehr viele Einblicke bekommen in Ihre Bank, aber auch in Sie persönlich. Herzlichen Dank für Ihre Zeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.